Ja, liebe Geschwister im Herrn, es liegt mir auf dem Herzen, heute einmal zu sprechen über das Thema unseres geistlichen Wachstums, Hindernisse und Förderliches in unserem Wachstum im Glauben. Ja, es ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, denke ich, für uns alle. Wenn wir wirklich dem Herrn Jesus angehören und gläubig sind, dann sollten wir das Bedürfnis haben, zu wachsen. Und dann sollten wir uns auch fragen, was gibt es in meinem Leben, was das geistliche Wachstum fördert? Was sollte ich tun, um mein geistliches Wachstum zu fördern? Und was gibt es, was das geistliche Wachstum hindert? Nun, ich möchte mal ein ganz grundlegendes Wort aus dem Epheserbrief im 4. Kapitel lesen, das, denke ich, zu diesem Thema besonders wichtig ist und grundlegend ist. Wir kennen das, denke ich, alle. Lesen wir Epheser 4 ab Vers 11. Dort wird ein göttliches Wachstumsziel für uns vorgestellt. Es wird gesprochen von dem erhöhten und verherrlichten Herrn. Er ist ja überhaupt die Grundlage für unser Leben, für unser Wachstum. Und vom Himmel her leitet er durch seinen Geist auch unser geistliches Leben und unser Wachstum. Und von ihm heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und jetzt kommt dieser Vers 13, wo dieses Wachstumsziel uns vorgestellt wird. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis oder der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe hinwachsend in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also Gott hat ein Ziel für uns. Er will, dass wir geistlich aufgebaut werden und dass wir wachsen. Und dieses Wachstum, das wird bestimmt durch das eine Ziel, nämlich Christus. Das Haupt. Zu ihm sollen wir immer mehr hinwachsen oder auch in ihn hineinwachsen, könnte man sagen. Er ist unser Vorbild. Er ist der, der uns überhaupt eben in diesem Wachstum begleitet und leitet. Aber wir sollen auch ihm immer ähnlicher werden, in sein Bild hineingestaltet werden. Das ist im Grunde das Ziel, das Gott mit unserem geistlichen Leben hat. Und dieses Wachstum des Leibes, das wird von Gott gewirkt. Aber wir Menschen haben da eine Verantwortung darin. Wir können nicht einfach sagen, dieses Wachstum geschieht ganz automatisch wie von selbst. Vielleicht können wir das ein bisschen vergleichen mit einem Garten oder auch einer Baumwiese. Und es ist zum Beispiel ja interessant, wenn ein Baum unter optimalen Bedingungen wachsen kann, dann hat er eine ganz bestimmte typische Gestalt. Also dann sieht eine Linde anders aus als eine Birke oder eine Eiche. Und so ein Baum ist dann voll entfaltet und gesund und kann optimal auch Frucht bringen, wenn er zum Beispiel ein Obstbaum ist. Und dann gibt es aber Fälle von beeinträchtigtem und verkrüppeltem Wachstum. Ja? Es gibt zum Beispiel Bäume, die stehen so eng beieinander, dass sie ihre Äste nicht richtig entfalten können. Dann sieht man auch gar nicht, wie der Baum eigentlich ist und sieht vielleicht gar nicht, dass das eine Kastanie ist, weil er gar nicht aussieht wie eine, von der Gestalt her. Es gibt Bäume, die zum Beispiel so vom Wind verkrümmt sind, dass sie auch verkümmert sind und nur unvollkommen wachsen oder nur in eine Richtung einseitig wachsen. Und dann finden wir zum Beispiel unsichtbare Ursachen. Da ist vielleicht, sind ganz viele große Steine in dem Gebiet, wo der Baum seine Wurzeln ausgeschlagen hat. Und es wird ein Kümmerling, der wächst nicht richtig, der bringt auch nicht so viel Frucht. Der eine Baum hat viel Wasser an seinen Wurzeln und der andere hat wenig Wasser. Das wirkt sich aus aufs Wachstum. Nun, das ist ein natürliches Bild. Wie sieht es bei uns aus? Gibt es da auch Faktoren, die unser geistliches Wachstum fördern oder beeinträchtigen? Und das ist so die Frage, die wir uns vielleicht heute ein bisschen stellen wollen. Ich möchte noch mal ein Bibelwort vorlesen aus dem Kolosserbrief, auch zu unserem geistlichen Wachstum, wie Gott es sich vorstellt. Der Apostel Paulus betet für diese junge Gemeinde der Kolosser. Die waren ja alle relativ frisch bekehrt. Die waren vielleicht 2, 3, 4 Jahre im Glauben. Und da sehen wir auch etwas von Gottes Gedanken über unser geistliches Leben und unser Wachstum. Kolosser 1, ab Vers 9. Da heißt es, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Da wird also auch so ein geistliches Wachstum beschrieben. Diese jungen Gläubigen, sie sollten immer mehr die Erkenntnis des Willens Gottes für ihr Leben bekommen. Das ist also auch etwas Wachstümliches. Am Anfang weiß ich vielleicht relativ wenig über den Willen Gottes für mein Leben. Aber wenn ich die Bibel lese, wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge, dann sollte diese Erkenntnis sich vertiefen und mein Leben sollte sich auch entsprechend verändern, dass ich immer mehr den Willen Gottes in meinem Leben auch tue. Und das Ziel ist, dass ich des Herrn würdig wandle. Was heißt denn das? Ja, das heißt, wenn wir früher Sünder waren, sündige Gedanken, sündige gottlose Lebensgewohnheiten hatten, dann entehrt so etwas den Herrn. Dann ist es ein Zeugnis gegen Christus, wenn ich in meinem neuen Leben eine solche Lebensweise immer noch habe oder gar wieder neu hineinfalle in eine solche Lebensweise. Ja? Es ehrt den Herrn Jesus, wenn wir in einer heiligen, gerechten Weise leben, in der Weise, dass dieses neue Leben des Geistes immer mehr auch in uns offenbar wird. Und das alte Leben des Fleisches immer weniger offenbar wird. Das ist ein Ziel Gottes für uns. Er möchte, dass wir zu seiner Ehre leben und dass wir Frucht bringen. Ja, das Ziel eines Obstbaumes, wenn er wachsen soll, ist vom Gärtner her, dass er Frucht bringt. Deswegen wird er auch beschnitten. Ja, und das ganz normale, natürliche Wachstum, das wird von dem Gärtner dann auch manchmal ganz schön gebremst. Da waren zum Beispiel schöne Äste rausgeschnitten, damit die anderen mehr Frucht bringen. Und das ist im Grunde dasselbe auch bei Gott. Er möchte, dass wir nicht nur uns selber sozusagen ideal entfalten, sondern dass wir Frucht bringen für ihn. Und das ist vielleicht auch wichtig, wenn wir nachher da weiter drüber nachdenken. Und wir sollen ein Leben führen, erfüllt von der Kraft Gottes. Erfüllt vom Frieden, von Freude, dass wir mit Freuden auch heilig leben in einer unreinen, unheiligen Welt, dass wir einen Unterschied machen, den die Menschen auch sehen. Das ist Gottes Ziel. Dass wir ein Brief des Christus werden, wo er sein Wesen durch uns offenbaren kann. Und zwar immer mehr. Ja, die Bibel sagt, das ist wachstümlich. Und das bedeutet auch, ein junger Christ, ein Baby in Christus kann noch nicht dasselbe an Einsicht haben, an Frucht bringen, wie jemand, der schon länger im Glauben ist. Und das bedeutet aber umgekehrt, wenn ich 20 Jahre im Glauben bin und ich muss sagen, vielleicht ist die geistliche Frucht in meinem Leben weniger geworden als in den ersten Anfangsjahren, dann muss ich sagen, dann stimmt etwas nicht. Das ist nicht normal. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Eigentlich sollten wir beständig, stetig zunehmen in unserer Beziehung zu Christus, in unserer Christusähnlichkeit, in der Frucht, die wir bringen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich denke, viele Gläubige machen sich das gar nicht so bewusst, die prüfen sich gar nicht so, dass sie sagen, ja, bin ich eigentlich gewachsen in den Jahren, die ich jetzt vielleicht mit dem Herrn schon gehen darf? Bringe ich mehr Frucht, tiefere Frucht wie früher? Oder ist mein Leben womöglich seit einiger Zeit unfruchtbar geworden? Bin ich zurückgegangen? Das gibt's leider im geistlichen Leben auch. Wir wachsen nicht automatisch. Ja? So ein Baum, der kriegt immer einen Jahresring nach dem anderen. Na, da kann man ganz genau abzählen, wie viele Jahre er hinter sich hat. Er wächst automatisch. Aber wir können zurückgehen in unserem geistlichen Leben. Es kann vielleicht sein, dass jemand sagen muss, ja, vor einigen Jahren, da war ich noch ein feuriger Christ, ich war hingegeben dem Herrn, ich habe Freude gehabt im Glaubensleben und jetzt sieht es bei mir ganz elend aus. Ich bin bedrückt, verdüstert, habe keine Freude mehr, keinen Frieden mehr. Ich quäle mich durch. Ja, das gibt's auch. Aber dann dürfen wir vom Wort Gottes her uns fragen, was ist schiefgelaufen? Gott wollte es eigentlich anders. Gott möchte, dass ich zunehme an Frieden, Freude, Heiligung, an Frucht für ihn. Und wenn das nicht so ist, dann dürfen wir uns von der Bibel her fragen, wo darf ich, wo muss ich in meinem Leben etwas ändern, damit Gott wieder Wachstum schenken kann. Gesundes, geistliches Wachstum. Das ist sozusagen eine Art Ideallinie, die wir da in Kolosser 1 finden. Wie sieht's mit uns aus? Vielleicht schauen wir uns einmal an, wie dieses geistliche Wachstum überhaupt entsteht. Ich denke, bei vielen von uns müssen wir sagen, Probleme mit dem geistlichen Wachstum haben oft schon etwas mit einem schlechten Anfang zu tun, mit einem problematischen Beginn unseres Glaubenslebens. Eine unklare Bekehrung ist oftmals die Wurzel für ein notvolles, unklares Glaubensleben ohne wirkliche, starke Frucht und starkes Wachstum. Lesen wir mal aus dem ersten Petrusbrief, da wird ja geschrieben, wie unser Glaubensleben anfängt. Und vielleicht kann mir irgendjemand ein Glas Wasser bringen, das wäre schön. Ja, Vers 22, 1. Petrus 1. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also wir sehen hier, der Anfang unseres geistlichen Lebens, das muss das sein, dass das Wort Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes neues Leben in uns zeugt. Dass wir von Neuem gezeugt werden aus dem Samen des Wortes. Und oftmals sind genau da schon Schwierigkeiten da. Wenn jemand sich bekehrt hat, und dann einfach auch nicht richtig den Bruch mit dem alten Sündenleben zum Beispiel vollzieht, einfach Dinge noch mit hineinnimmt in sein neues Leben, die schwerwiegende Sünden sind vielleicht, Dinge, die nicht ans Licht gebracht worden sind, dann merkt man, dass das geistliche Wachstum nicht recht vorangehen kann. Ja, das ist wie, wenn man in einen Boden hineinsät, in dem lauter Unkraut und Steine sind. Ja, dann kann die Pflanze da nicht richtig wachsen, obwohl der Same hineingesät wurde. Da sagt der Herr Jesus ja auch etwas beim vierfachen Ackerfeld, an diesem Gleichnis. Das ist auch eine Sache, die wir mal gesondert behandelt müssten eigentlich in diesem Zusammenhang. Aber es gibt also solche Anfangshindernisse. Ein anderes Anfangshindernis kann sein, dass wir zum Beispiel unsere eigene Sündhaftigkeit und Verdorbenheit im Licht Gottes nicht wirklich erkannt haben. Das ist oft auch ein Problem. Jemand möchte vielleicht gerne dabei sein, nicht zurückbleiben, wenn die Entrückung kommt, aber er hat noch nicht sich im Licht Gottes wirklich als Sünder, als verdorbenen Sünder erkannt, so wie Gott ihn sieht. Und dann ist auch die Klarheit der Bekehrung fehlt. Ja, und es ist dann oft so, dass viele andere Dinge, die darauf aufbauen sollten, auch mangeln. Ein anderer Punkt ist, dass manchmal Menschen, die sich bekehren, die Gnade Gottes und dieses vollkommene Erlösungswerk in Christus nicht richtig erfassen und verstehen. Solche Menschen sind immer noch getrieben. Sie sind immer noch von der Angst erfüllt, dass sie vielleicht gar nicht Vergebung der Sünden haben. Und sie versuchen instinktiv zum Beispiel Menschen durch Gott, durch Werke irgendwo zufriedenzustellen, weil sie nicht verstanden haben, dass das Werk des Christus völlig genügt. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen in der Gnade Gottes, in dem Herrn Jesus. Es kann auch eine Wurzel sein, dass dann nachher das geistliche Leben einfach kränkelt und schwächelt und nicht richtig sich entfalten kann, wie Gott es eigentlich vorgesehen hat. Da gibt es also so manche Dinge, die mit dem Anfang zusammenhängen. Auf der anderen Seite sagt die Bibel auch, dass jemand durchaus einen guten Anfang machen kann und dann nachher aber vom Weg abkommen kann, wieder zurückgehen kann sogar gegenüber dem, was er von Gott schon einmal geschenkt bekommen hat. Und auch das ist ein Problem im geistlichen Leben und Wachstum von Gläubigen. Wichtig vielleicht noch eines: Eine Bekehrung hat als biblische Grundlage nicht Gefühle, nicht seelische Dinge, sondern das Wort Gottes. Deswegen ist es auch so wichtig, dass bei biblischer Evangeliumsverkündigung wirklich das Wort gepredigt wird, nicht irgendwelche allgemeinen Phrasen gedroschen werden, irgendwelche politischen und sozialen Gedanken hin und her bewegt werden, sondern es muss das Bibelwort verkündigt werden, weil nur dieses Wort ist der Same, das wirklich neues Leben zeugen kann. Ja? Es gibt manche seelische Bekehrungen, wo die Bibel nicht die Grundlage war und die kommen nicht vom Fleck. Das geistliche Leben kann nicht gesunden, bis jemand wirklich sich auf das Wort Gottes gründet. Das ist der Same, der dieses neue Leben hervorbringt. Und nun ist es interessant, wenn wir weiterlesen im 1. Petrus 1, da heißt es dann: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. So ist es in der Schlachterbibel übersetzt. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Dasselbe Wort, das unser neues Leben gezeugt hat, dieses Wort nährt uns auch. Ja? Dieses Wort begleitet uns auf unserem Glaubensweg. Und ich finde es so faszinierend bei Muttermilch, dass es da die Forscher herausgefunden haben, dass die Muttermilch sich automatisch von Gott gesteuert immer wieder verändert, je nach Entwicklungsfortschritt des Säuglings. Und sie enthält immer ganz genau das, was der Säugling jetzt braucht für sein Wachstum. Ja, das ist also immer anders. Von Woche zu Woche verändert sich die Zusammensetzung der Muttermilch, so wie es der Säugling braucht. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat uns ganz kostbare Lektionen zu geben, wenn wir am Anfang des Glaubensweges stehen. Aber das Wort Gottes hat uns auch so viel zu geben, wenn wir in der Mitte sind oder wenn wir auch reife Gläubige sind, selbst mit 60, 70 Jahren Glaubensleben, ist die Bibel immer noch neu und immer noch kraftvoll und hat uns immer noch neue Lektionen zu lernen. Sie ist unerschöpflich. Ja? Also die Bibel, das Wort Gottes, ist eines der wichtigsten Gnadenmittel, die Gott gebraucht, damit wir gesund wachsen. Und das bedeutet auch, wenn wir faul sind im Bibellesen, träge, wenn uns das Handy und Smartphone wichtiger ist und wir mehr Zeit damit zubringen als mit Gottes Wort, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser geistliches Wachstum kümmerlich ist. Ja? Der Teufel hat heute viele, viele Ablenkungen in unser Leben hinein organisiert, die uns davon abhalten sollen, still zu werden über der Bibel. Und das heißt nicht nur morgens geschwind mal 2 Minuten die Losungen lesen oder irgendwie so ganz kurz mal, ja, zum Frühstücken nehmen wir uns 4-mal so viel Zeit oft. Ja, das sind also Dinge, da fängt es natürlich schon ganz einfach an. Wenn wir das, was Gott uns zu unserem Wachstum gegeben hat, vernachlässigen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir kümmerlich wachsen, krank sind, Einseitigkeiten, Fehlernährung vorzuweisen haben. Ja. Aber darüber hinaus, denke ich, gibt es auch noch andere Dinge, die da wichtig sind bei unserem geistlichen Wachstum. Ja. Was interessant ist, finde ich auch, ist im Hebräerbrief diese Stelle, wo der Apostel Paulus einen Mangel an geistlichem Wachstum auch ein Stück feststellt und tadelt. Hebräer 5. Da lesen wir ab Vers 11, über ihn, nämlich über Christus, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also es gibt in der biblischen Lehre Milch und feste Speise. Ja, das ist auch gut so. Denn das eine, was dem einen gut tut, tut dem anderen dann vielleicht nicht mehr so gut. Aber hier wird gesagt, schaut her, ihr seid zurückgegangen in eurem geistlichen Leben. Ihr hättet eigentlich vorwärts gehen sollen, dass ihr schon vertieft im Wort Gottes die Lehre Gottes erkennt, und in Wirklichkeit seid ihr wieder auf das Anfangsniveau zurückgegangen. Und etwas Ähnliches sagt der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 3, den Korinthern, und auch das enthält Lektionen für unser geistliches Wachstum. 1. Korinther 3, da sagt der Apostel Paulus ab Vers 1, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Also unmündig ist ein Kind, das unreif ist, das noch nicht selber verantwortlich handeln kann, das die Folgen seines Handelns nicht abschätzen kann, das noch nicht versteht, wozu es eigentlich da ist, was seine Aufgaben sind. Ja, und so sollten wir nicht lange sein. Das ist normal, wenn wir in den ersten Monaten und vielleicht im ersten Jahr unseres Glaubenslebens so sind. Wenn wir aber nach 3, 4 Jahren immer noch unmündig sind, dann ist es ein schwerwiegender Mangel und ein geistlicher Missstand. So sagt es Gottes Wort. Und woher kommt es? Es kommt von unserem Fleisch. Lesen wir mal weiter, Vers 2. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das zeigt uns, dass eine der ganz großen Hindernisse für unser geistliches Leben unser eigenes Fleisch ist. Das heißt, unsere natürliche, sündige Art zu denken, zu handeln, nach unseren eigenen Begierden, nach unserem eigenen Willen, unser Egoismus, unser Ego-Leben, das ist eigentlich das größte Hindernis für geistliches Wachstum. Ja? Wachstum geschieht immer durch den Heiligen Geist und durch das Wort. Und dort, wo der Heilige Geist keinen Raum hat, weil das Fleisch ganz viel Raum einnimmt, dort gibt es ein kümmerliches und fehlgesteuertes Wachstum. Also das ist ein Grundsatz, den wir ganz klar erkennen von der Schrift. Unser Fleisch ist das Haupthindernis. Ein Christ wächst dort, wo er dem Herrn gehorsam ist, wo er das Wort Gottes liebt und annimmt und wirklich auch umsetzt in seinem Leben. Wenn man sich zum Beispiel weigert, das Wort Gottes im Leben umzusetzen, dann stockt der geistliche Wachstumsprozess. Wisst ihr, Gottes Geist ist an einem Punkt betrübt und es geht nicht mehr weiter, weil wir eine Lektion verweigert haben. Ja? Wir können nicht die Lektion einfach eigenmächtig überspringen, sondern wir müssen genau an den Punkt zurück, wo wir Gott aus der Schule gelaufen sind, um unserem Fleisch zu folgen. Und das ist auch etwas, was viele Christen nicht verstehen. Sie wollen einfach bestimmte Dinge in ihrem Leben nicht dem Herrn ausliefern. Sie bleiben in ihrem alten Leben in bestimmten Bereichen und merken gar nicht, dass sie damit ihr gesamtes geistliches Wachstum und ihre Gemeinschaft mit dem Herrn blockieren und rückwärts gehen statt vorwärts. Ja? Und da hilft nur eines, wir müssen diese Dinge geistlich angehen. Meistens wissen das die Gläubigen schon, in welchen Bereichen sie dem Herrn ungehorsam sind, wo sie ihrem Fleisch Raum geben. Das wissen sie und sie machen es trotzdem. Und wisst ihr, das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Ja? Das ist ein Zustand, wo wirklich viel kaputt gemacht werden kann. Und das bedenkt man oft nicht. Man denkt, ja, ich will doch auch meinen Eigenwillen und meine Bedürfnisse haben. Und man merkt gar nicht, dass Fleischlichkeit eine geistliche Gefahr ist, dass es unser geistliches Leben sehr beeinträchtigen kann und uns wirklich in Gefahr bringt, dass wir von dem Ziel, das Christus uns gegeben hat, abweichen und gar nicht dieses Ziel erreichen. Ja? Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir doch über unserem geistlichen Leben wachen. Geistlich zu wachsen ist nicht Luxus, sondern es ist Lebensnotwendigkeit. Ein Leben, das geistlich nicht wächst, ist eben völlig krankhaft und das sollten wir nicht einfach hinnehmen. Sondern wir dürfen uns fragen und müssen uns fragen, Herr Jesus, wo gibt es bei mir Hindernisse für gesundes geistliches Wachstum? Wo bringe ich dir nicht die Frucht, die ich dir bringen könnte und sollte? Was ist die Ursache? Ich denke, ein Punkt ist auch sehr, sehr wichtig, neben diesem Punkt eben des Eigenwillens und Eigenlebens, wo wir ungehorsam sind an bestimmten Punkten. Und das ist, dass eben auch manchmal Christen in der Schule Gottes ein Stück versagen und in der Schule Gottes ausbrechen aus der Nachfolge. Der Herr Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wisst ihr, das sind Dinge, wenn wir in unserem Leben Enttäuschungen erleben, dass Gott einfach Dinge anders führt, als wir es uns gewünscht haben, dass wir vielleicht konfrontiert werden auch mit der Frucht unserer eigenen Sünden, was der Mensch sät, das wird er ernten, und dann können wir das nicht ertragen. Und dann gibt es Fälle, dass Gläubige einfach in Groll, in Enttäuschung, in Resignation verfallen. Und anstatt diese Dinge mit dem Herrn aufzuarbeiten, ist es wie so ein Abszess, wie so ein Geschwür, das da still vor sich hin eitert im Körper. Ja? Solche Abszesse kann man unter Umständen ignorieren. Ja? Man kann da vielleicht ruhig sogar weiterarbeiten und weiterleben, aber das ganze Leben ist beeinträchtigt. Der Körper ist ständig damit beschäftigt und belastet, diese Infektion irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und unter Umständen vergiftet sie mal dann wirklich den ganzen Körper. Blutvergiftung, Sepsis, wie auch immer. Also das sind Dinge, die sind nicht harmlos. Aber so etwas gibt es im Leben von Gläubigen, Punkte, wo einfach zum Beispiel Gott Lebensführungen schenkt, ja, Enttäuschungen in der Ehe, Enttäuschungen über Ehelosigkeit, Enttäuschungen über Kinder, Enttäuschungen im Berufsleben. Und wir sehen es nicht, dass es Gottes züchtigende Hand ist. Das ist der Fehler. Ja? Ein wahrer Gläubiger, der wird solche Lebensumstände immer ein Stück auch geistlich einordnen und sagen, da, was hat mir Gott dazu zu sagen? Der fleischliche Gläubige fragt, warum? Warum Gott? Warum hast du das gemacht? Das dürfen wir schon fragen. Aber der geistliche Gläubige fragt, wozu, Herr? Wozu? Was ist dein Erziehungsziel? Wozu soll mir das dienen? Wo gibt es bei mir Fehlhaltungen, auf die du zielst mit deinen Pfeilen? Und das ist ja liebevoll, ja? Wenn das Schwert Gottes schneidet, dann ist es wie ein Skalpell, das uns von einem Geschwür befreien will. Nicht wie ein Dolch, der uns töten will. Aber dieses beschneidende Schwert, das müssen wir annehmen. Ja? Wenn der Arzt kommt und uns einen Abszess rausschneiden will, dann können wir auch von ihm wegrennen und denken, ich habe lieber meinen Abszess, als dass ich mich schneiden lasse. Aber das ist ja unvernünftig. Damit mache ich mich ja selber kaputt und schade mir. Aber so handeln viele Kinder Gottes. Wenn Gott sie in seine Schule nimmt und seinen Finger auf bestimmte Dinge legt, dann weichen sie aus und dann rebellieren sie still gegen Gott. Ja? Von den Israeliten heißt es in der Wüste, sie murrten in ihren Zelten. Aber da gab es keinen offenen Aufruhr, keine Demonstration auf den Zeltstraßen. Aber es gab ein Murren. Und wisst ihr, wenn wir in das Herz mancher Gläubiger reinschauen würden, dann müssten wir feststellen, dort gibt es ein Murren über ganz bestimmte Dinge. Und dann hat man natürlich auch keinen Frieden und auch keine Freude. Dann wird man ein Stück griesgrämig, verbittert, pessimistisch, mürrisch, resigniert, hat eh keinen Sinn, hab schon lang versucht, da zu kämpfen, ich hab's aufgegeben. Das gibt's auch manchmal zu hören. Was heißt denn das? Wisst ihr, das heißt, Ich traue dem Herrn Jesus nicht zu, dass er mich befreit, reinigt, mir weiterhilft. Nein, in Wirklichkeit will ich nur bestimmte Schritte nicht tun, die der Herr Jesus von mir fordern würde, damit es weitergeht. Und dann sage ich lieber, ich habe resigniert und gebe vielleicht sogar Gott die Schuld. Wisst ihr, das menschliche Herz ist so. Gott weiß es. Wir wissen es vielleicht auch, wenn wir ehrlich zu uns sind. Ich denke, jeder Gläubige hat bestimmte Bereiche, wo er zumindest in Gefahr ist, in eine solche Haltung zu verfallen. Da brauchen wir gar nicht uns selber ausschließen. Und wenn wir in so einer Haltung sind, dann ist Wachstum praktisch unmöglich. Wisst ihr, Gott gibt diese Probleme, diese Enttäuschungen, diese schwierigen Wege dazu, dass wir gerade daran wachsen. Aber wenn wir das verweigern, wenn wir trotzig sind, uns verschließen gegen Gott, dann verschließen wir uns auch vor weiterem Wachstum. Und wir verschließen uns vor dieser Quelle des Heiligen Geistes, die uns Freude, Frieden bringen will. Und Kraft, Kraft zum Überwinden aller Schwierigkeiten. Und deswegen, wenn wir so ein griesgrämiges, bedrücktes Leben in der Resignation führen, dann müssen wir uns nicht fragen, Christus hat mich enttäuscht, sondern ich muss mich fragen, bin ich dem Herrn Jesus aus der Schule gelaufen? Wo habe ich letztlich Dinge in meinem Leben geduldet, die den Fluss des Heiligen Geistes blockieren? Und ich schneide mich selber ab von dem, was der Herr Jesus mir an Hilfsquellen und Kraft zuströmen lassen will. Das ist unser Problem, nichts anderes. Und es ist eben wichtig, dass wir da verstehen, dass also wir solche Punkte unbedingt angehen müssen. Und dass wir auch einfach in der Lage sein müssen zu sagen, Herr Jesus, hier habe ich falsch reagiert. Ich war derjenige, der hochmütig war, selbstgerecht. Ich wollte mein Eigenleben schonen. Und deshalb bin ich in diesen Trotz, in diese Verbitterung, in diese Resignation geflüchtet. Und wenn wir da ehrlich sind vor Gott, wenn wir uns demütigen unter die Hand Gottes und diese Dinge in unserem Leben annehmen, diese Enttäuschungen, diese Führungen, die uns wehtun, die uns nicht gefallen, dann kann Gott auch wieder Heilung schenken und dann gibt es auch wieder neues Wachstum. Ja? Also das ist die schöne Sache. Dort, wo wir vielleicht eine ganze Zeit lang blockiert waren in unserer geistlichen Entwicklung, da kann Buße und Erneuerung, Bekenntnis und Demütigung unter die Hand Gottes einen Neuanfang schenken, wo der Herr auch wieder Wachstum fördern kann und es wieder neu vorangeht in unserem geistlichen Leben. Natürlich ist ein Punkt auch noch zu nennen und das ist einfach unbereinigte Sünde in ganz bestimmten Bereichen. Ja, das ist ganz klar, dass unser geistliches Leben dort blockiert wird, wo wir direkt in Sünde leben. Und deswegen versucht der Feind uns auch genau da hinein zu locken, dass wir in bestimmten Sünden gebunden sind, gefangen sind und dadurch unser geistliches Leben ein Stück blockiert wird. Solche Sünden, das kann zum Beispiel Unvergebenheit gegenüber Menschen sein, Bitterkeit gegenüber Menschen, Mitmenschen, Gläubigen oder Ungläubigen, den eigenen Eltern gegenüber vielleicht. Das kann aber auch sein, zum Beispiel Dinge, die heute eben auch immer mehr eine Rolle spielen, dass man zum Beispiel in Pornografie und üblen Dingen gefangen ist und da vom Internet her verseucht wird und nicht die Kraft hat, loszukommen. Das ist etwas, was heute auch immer wieder Menschen betrifft und nicht immer nur Junge. Aber das ist auch eine Sache, da kann der Herr Jesus freimachen, aber die Bedingung ist, dass wir rückhaltlos diese Dinge bekennen, ans Licht bringen und auch wirklich in der Kraft des Herrn damit brechen. Ja. Es kann sein, dass da andere Dinge sind. Betrügereien, Lügen, in die man sich verstrickt. Auch solche Dinge können Gläubigen geschehen, sonst würde im Epheserbrief nicht gesagt, legt die Lüge ab. Ja. Also da sind auch Dinge, wo wir dran arbeiten müssen. Und wenn wir das wissen, dann dürfen wir zum Herrn damit gehen, und rückhaltlos sagen, Herr, du siehst diese Sache in meinem Leben, die ist nicht in Ordnung. Gib mir die Kraft, damit zu brechen. Und dann dürfen wir auch zu Geschwistern gehen und uns seelsorgerlich helfen lassen. Manchmal ist es ganz wichtig, dass wir eine Sünde auch vor anderen Menschen bekennen, damit wir davon loskommen. Ja? Das ist nicht die Voraussetzung für unsere Vergebung. Wir sollen unsere Sünden Gott bekennen. Aber wenn wir merken, wir haben ein Problem in unserem Leben, dann lasst uns doch nicht diese Sache einfach mit uns rumschleppen. Das ist auch so eine Geschichte. Stolz. Manche Gläubige heute sind durch den Individualismus so sehr blockiert, dass sie nicht bereit sind, ihre eigenen Schwachpunkte ehrlich anderen zu bekennen. Und das ist oftmals ein Schlüssel zur Hilfe. Jakobus 5, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Ja? Kann man sich auch mal überlegen. Kann ich mich demütigen? Kann ich mein Versagen vor anderen zugeben? Wir sind ganz schön stolz und wir haben eine ganz massive Fassade aufgebaut oftmals und sind nicht bereit, diese Fassade irgendwo zu öffnen, um mal auch deutlich zu sagen, Leute, da habe ich versagt. Ja? Zum Beispiel auch so eine Sache habe ich mir auch manches Mal überlegt, in den russlanddeutschen Gemeinden, da kommt es durchaus vor, dass da manchmal sogar führende Brüder unter Tränen vor der ganzen Gemeinde stehen und sagen, Geschwister, ich habe gesündigt, bitte vergebt mir. Sowas habe ich in der westlichen Gemeinde eigentlich noch nie gehört und noch nie gesehen. Warum nicht? Weil wir nicht sündigen, nicht versagen? Ja, da können wir mal drüber nachdenken. Ja? Diese Offenheit, diese Demut, die fehlt uns. Und wenn wir mit unserem Stolz unsere Sünde verbergen, ja, was sagt der David, als ich meine Sünde verbarg? Da verschmachteten meine Gebeine in mir. Ja? Also da dürfen wir auch ein anderes Verhältnis dazu bekommen, dass wir sagen, ich will doch diese Sünde bekennen, ich will sie rausoperiert haben aus meinem Leben, damit ich wieder gesund wachsen kann, damit ich wieder Frieden und Kraft und Freude habe. Nicht, dass man sagt, nur nicht meine Fassade verlieren. Lieber schleppe ich mich als Christ krank und elend dahin, als dass ich zugebe, dass ich irgendwo gesündigt habe. Das ist eine falsche Einstellung. Ist auch krankhaft. Ja, was fördert unser geistliches Wachstum? Es gibt Dinge, die sind förderlich. Nun, eine Sache, da kommen wir immer wieder drauf, aber es ist auch da der Schlüssel, denke ich, ein wichtiger Schlüssel, das ist die ganze Hingabe und Ergebung in Gottes Hand. Ich denke, der Gläubige ist am freiesten und am frohsten und am kraftvollsten, der wirklich sein Leben völlig und rückhaltlos in die Hand Gottes gegeben hat. Wisst ihr, das sagt man so leicht, ne? Aber das heißt, Herr Jesus, wenn es Gefängnis ist, Leiden, Tod, Einsamkeit, Ehelosigkeit, es ist mir alles recht, wenn es dein Wille ist. Ja? Das sagt man nicht so leicht, wenn man mal weiß. Ja? Ganze Hingabe bedeutet, ich gebe mich ganz bewusst mit meinem ganzen Leben in die Hand Gottes. Gott kann damit machen, was ihm wohlgefällig ist. Das kann ich nur tun, wenn ich wirklich von der Bibel her verstanden habe, dass Gottes Wille für mich immer das Allerbeste ist. Dass Gott ein guter Gott ist, der nie etwas Böses, Verkehrtes in meinem Leben dulden wird. Er ist mein Vater und mein Vater will das Beste für mich. Und dann kann ich auch mein Leben völlig in die Hand dieses Gottes legen, oder? Oder doch nicht? Oder sagen wir, ja, also Moment mal, da an der und der Stelle muss ich schon selber aufpassen und mein Leben noch in der eigenen Hand behalten, sonst könnte Gott was führen, was mir nicht gefällt. Prüft euch. Werdet mal still darüber. Könnt ihr wirklich sagen, dass was wir manchmal singen in bestimmten Liedern, Herr, mein ganzes Leben sollst du haben? Wisst ihr, das ist keine besondere Frömmigkeitsstufe, sondern das ist eigentlich das, was wir bei unserer Bekehrung, wenn sie ernst gemeint war, dem Herrn schon versprochen haben. Ja? Bekehrung bedeutet Unterwerfung unseres Eigenwillens unter den Willen Gottes und es bedeutet die Übergabe des Lebens von einem selbstgesteuerten Eigenleben dazu, dass Gott das Ruder rückhaltlos in der Hand haben kann. Und ich will ihm nicht reingreifen. Wir tun es trotzdem immer wieder. Aber diese grundsätzliche Entschlossenheit gehört zu einer echten Bekehrung aus meiner Sicht dazu. Also das, was Römer 12, Vers 1 sagt, ich lese es mal, das ist eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit, aber leider in der Praxis keine Selbstverständlichkeit. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, Wenn ein Opfertier geschlachtet auf dem Altar liegt, kann es dann noch wegrennen und irgendwelche eigenen Dinge tun? Nein. Der Tod ist das Ende des Eigenlebens, nicht wahr? Und deswegen sagt die Bibel ja, nehmt euer Kreuz auf euch, verleugnet euer seelisches Eigenleben. Das ist genau die Bedingung für echte Nachfolge, für Freiheit im Geist, für Freiheit in Christus, für Freude und Frieden. Das gibt es. Wir haben den Zugang zu der Kraft des Heiligen Geistes, aber es kostet einen Preis. Und genau da, die Bibel sagt, wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, unser Eigenleben in den Tod geben, dann werden wir auch mit Christus auferweckt sein. Dann werden wir auch leben in der Auferstehungskraft Christi. Wenn wir unser Eigenleben nicht bereit sind, in den Tod zu geben, dann brauchen wir über die Auferstehungskraft Christi nicht reden. Die wird sich nicht so in unserem Leben entfalten, wie es eigentlich Gott möchte. Ja? Die Frage ist, will ich diesen Preis bezahlen? Bin ich bereit, mein Leben ganz in die Hand Gottes zu geben? Und dann gibt es auch wieder ein Wachstum, und das wird eigentlich so schön ausgedrückt in dem Wort von Johannes dem Täufer. In Johannes 3, Vers 30 lesen wir, er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das heißt, er muss in meinem Leben immer größer werden, immer größeren Raum einnehmen. Und ich muss immer kleiner und geringer werden. Und da können wir auch mal fragen, wie ist es denn da in meinem Leben? Ist da ein ganz großes, dickes Ego, das seinen Platz immer mehr ausbreitet und der Herr hat nur eine ganz kleine Nebenkammer? Ich fürchte, das ist bei manchen Christen so. Oder ist es umgekehrt? Dass der Herr tatsächlich immer mehr mein Leben in seine Hand bekommt und sein Geist mich mehr und mehr leiten und regieren kann, dann werden auch die Früchte ganz wie von selber hervorsprossen. Aber dort liegt das große Hindernis, bei unserem Ego, bei unserem Eigenleben, bei unserem Fleisch. Also ganze Hingabe, auch ein Ja zu den Wegen Gottes. Es ist zum Beispiel schon eine notvolle Sache für viele gläubige Frauen, dass sie vielleicht damit rechnen müssen, ledig zu bleiben. Ja? Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da kostet es wirklich ganz bestimmt Kampf und Selbstverleugnung, wenn man sagen darf, Herr, ich will lieber bereit sein, ledig zu sein mit dir, als zum Beispiel einen ungläubigen Mann zu heiraten oder irgendwie mich da auf Kompromisse einzulassen, die dich betrüben würden und die mich in die Sünde führen. Das ist ein Kampf, das ist nicht leicht. Ja? Aber es ist ganz klar, wenn wir da zum Beispiel nicht klar sind, dann wird uns der Feind an diesen unerfüllten Wünschen und Bedürfnissen und Begierden fangen wie an einem Angelhaken. Und dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Ja? Auch für die jungen Brüder zum Beispiel. Dass eben einfach solche Dinge, Wünsche, Sehnsüchte, die man hat für sein Leben, vielleicht auch Karriere, dass man viel Geld haben will. Diese Dinge müssen wir bewusst in den Tod geben. Und wir müssen wirklich sagen, Herr, dein Wille geschehe, das ist das Beste für mich. Ich will Ja sagen zu deinen Wegen. Und das schafft Kraft und Frieden. Könnt ihr ausprobieren. Es stimmt. Ja? Aber es kostet was. Es ist nicht umsonst. Ja? Es kostet den Preis unseres Eigenlebens. Ja. Und dann eben die Schule Gottes. Ja zur Schule Gottes. Das ist eigentlich genau der Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben mit dieser Verbitterung. Wir lesen ja im Hebräer 12 diese Stelle, die wir ja auch sicher gut kennen und trotzdem, denke ich, immer mal wieder buchstabieren müssen in unserem Leben. Wo wir lesen, ab Vers 4 in Hebräer 12, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn er Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Und dann heißt es im Vers 10 noch, Gott züchtigt uns zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ich denke, wir sind dort, wachsen geistlich am meisten, wo wir die größten Schwierigkeiten, die uns die größte Mühe machen, als liebevolles Erziehungshandeln Gottes ansehen. Da gibt es vielleicht gewisse Geschwister in der Gemeinde, mit denen haben wir besonders Mühe. Manche haben zum Beispiel auch mit ihren Eltern besonders Mühe, mit dem Vater oder der Mutter. Und dann kommt es ganz arg darauf an, dass ich sagen kann, Herr, diese Situation ist von dir. Du hast mir etwas zu sagen. Und die Probleme, die ich habe, der Ärger, mit dem ich mich ärgere, das ist dein Finger, der in meine wunden Punkte sich legt. Oder? So ist es doch. Wenn ich plötzlich merke, jemand geht mich schief an und es regt mich furchtbar auf und ich kann mich fast nicht mehr beruhigen, dann kann ich natürlich sagen, wie kann Gott sowas zulassen oder mich über den Menschen aufregen? Oder ich kann sagen, Herr, was ist da bei mir los? Dass hier plötzlich alle Fesseln gesprengt werden und Wut, Zorn, Ärger, das Fleisch sich da so aufbäumt. Da ist doch ein Problem bei mir. Und dann fängt Wachstum an. Wenn ich dann sage, Herr, das will ich in den Tod geben. Ich will diesen Menschen segnen. Ich will diese Umstände dankbar aus deiner Hand annehmen und will die Lektion lernen, die du dafür für mich hast aus dieser Situation. Dann geschieht Wachstum. Wachstum hat immer was mit Leiden zu tun. Mit Tod. Schwierig. Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Ja, und das tun wir alle nicht gerne. Ja? Aber wenn wir das verstanden haben, dass das ein göttliches Gesetz für geistliches Wachstum ist, das Weizenkorn, ja, dann kann ich Ja sagen zu Gottes Wegen, auch zu den Sterbenswegen. Und dann kann ich sagen, es ist gut für mich, dass ich diese Enttäuschung erlebt habe. Es ist gut für mich, dass meine Wünsche und Bedürfnisse durchkreuzt wurden. Und plötzlich ist Frieden und Freude da. Und plötzlich merke ich, und das vielleicht erst nach Jahren, genau an dem Punkt, an dem ich damals so Mühe hatte, da hat Gott Frucht wirken können. Ganz still, ganz im Verborgenen. Aber jetzt merke ich plötzlich, meine Einstellung ist total anders geworden. Ich kann zum Beispiel einen Menschen von Herzen segnen und lieben, dem ich vorher aus dem Weg gegangen bin. Damit ich mich nicht zu sehr ärgere über ihn. Ja? Ja, das ist doch Sieg, oder? Das ist doch Frucht. Und es ist wichtig für uns, dass wir Christus ähnlicher werden. Was für eine Geduld hat der Herr Jesus gehabt? Was für eine Sanftmut? Ich habe auch irgendwann lernen müssen, dass der Umstand, dass Gott uns 10 Kinder geschenkt hat, auch deshalb war, weil ich viel Langmut und Sanftmut zu lernen habe und da echte Probleme habe damit. Ja, ja, so ist das. Ja? Und dann darf ich auch über manche Dinge, die einfach bewusst annehmen, wo ich am liebsten mich drüber aufregen würde oder auch mich manchmal drüber aufrege. Ja? Das sind Lektionen Gottes. Und so ist es auch mit anderen Lebensumständen. Und in dem Moment, wo ich sagen kann, danke Vater, du meinst es gut mit mir. Ja, da passiert was. Die Situation ist immer noch dieselbe, aber mein Herz ist ganz anders und ich kann dran reifen und wachsen. Ja, also das einfach mal so zur Ermutigung. Und das Letzte eben nur noch mal erwähnt, der dritte Punkt mit dem Wachstum, das ist einfach Bibel lesen und zwar betend und auch immer wieder bewusst über bestimmte Situationen bezogen. Das heißt, ich darf wirklich manchmal mir Zeit nehmen, wenn ich Ärger mit meinem Chef habe, dann lese ich die Bibelstellen, die zum Beispiel von Sklaven und Herren handeln. Sehr ernüchternd, sehr interessant, sehr befreiend. Ja, ja, und dann merke ich plötzlich, ja, das muss ich aber dann mal wirklich in Ruhe lesen, laut lesen, drüber nachdenken, drüber beten, sagen, Herr Jesus, du siehst, ich mache es nicht von ganzem Herzen für dich. Ich ärgere mich über meinen Chef. Ja, ich denke, mein Chef ist der verkehrteste von allen. Ja, und deswegen heißt es trotzdem, dass ich ihm gehorchen soll. Und dann kommt Wachstum. Ja, also nicht nur, dass ich die Bibel so lese, sondern dass ich ganz gezielt auch auf Stellen suche und auf Stellen zusteuere, die eine Botschaft für meine Probleme haben, für meine Situation. Und da mal drüber still werde und sage, Herr, du hast Recht und ich habe Unrecht. Warum muss uns der Herr züchtigen? Er tut es nicht, weil er das gerne möchte, sondern weil wir so verkehrt und verdreht sind. Das menschliche Herz ist arglistig, verdreht, verkehrt, abgründig, sagt die Bibel. Und wie ist mit eurem Herzen? Die große Ausnahme? Ja, könnt ihr euch überlegen. Nein, ist es eben nicht, sondern unser Herz ist so. Und deswegen muss Gott mit uns manchmal solche Wege gehen. Und wenn wir das annehmen und Gottes Wort in diese Situationen ganz bewusst mit reinnehmen und anwenden, dann geschieht Wachstum und gesundes Wachstum, verstärktes Wachstum. Und wir kommen zu einem Punkt, und das ist Gottes Ziel, wo wir wirklich in einer gewissen inneren Ruhe und Frieden durch dieses Leben gehen können und ein Segen für andere sein können. Weil wir selber Frieden haben mit dem Herrn, Freude haben in dem Herrn und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren, sodass sie nicht nur unser Leben stärkt, sondern dass sie auch wie Ströme lebendigen Wassers zu den anderen ausfließt. Das ist ja eigentlich Gottes Ziel, dass wir überströmend sind, auch für andere. Ja, und das ist die Frucht eines Lebens mit dem Herrn, wo wir auch wirklich Gottes Bedingungen für Wachstum annehmen. Unser Ziel ist der Herr Jesus. Wir sollen hinwachsen zu Christus, dass wir ihn immer tiefer erkennen und lieben, dass wir ihm mehr Raum geben in unserem Leben, dass er uns mehr prägen kann, seine Liebe, seine Gnade, seine Geduld, seine Sanftmut und Güte immer mehr in unserem Alltagsleben zum Ausdruck kommen. Und dass er uns gebrauchen kann, auch für die schwierigen Aufgaben in seiner Gemeinde, in seinem Dienst. Und wisst ihr, wenn wir nämlich die Zubereitungslektionen schwänzen und auslassen, dann sind wir auch nicht tauglich als Diener des Herrn. Dann kann er uns keine Aufgaben anvertrauen, die etwas schwieriger sind. Und das ist eigentlich Gottes Ziel, dass wir gereift in Christus sind, dass wir erwachsen sind, belastungsfähig, zielklar, dass wir uns nicht von jeder Krise und jeder Schwierigkeit völlig drausbringen lassen und auf den Boden werfen lassen, dass wir beständig mit dem Herrn weitergehen durch alle Krisen hindurch. Das wünscht sich der Herr und das will der Herr in dir und in mir bewirken. Ich möchte zum Abschluss noch lesen aus 2. Petrus 3, den letzten Vers, der handelt auch von Wachstum. Vers 18, 2. Petrus 3. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, wenn wir wachsen, dann ist es immer noch Gnade. Wir haben gesehen, wir haben eigene Bedingungen, die wir dafür erfüllen sollen. Es hängt auch von unserer Mitarbeit ab, aber letztlich ist alles geistliche Wachstum Gnade. Die Grundlage ist die Gnade des Herrn Jesus. Das Wachstum ist Gnade und die Frucht ist auch Gnade. Und dennoch dürfen wir ganz bewusst an diesem Wachstum mitwirken und unser Teil dazu tun, dass der Herr Jesus mit uns zum Ziel kommt. Und dann dürfen wir in diesem Leben, in diesem Prozess, dürfen wir den Herrn Jesus immer mehr erkennen. Und diese Erkenntnis ist keine Kopferkenntnis, kein theologisches Wissen, sondern das ist etwas, was unser Herz verändert. Das ist etwas, was Frucht bringt in unserer Lebenspraxis, sonst stimmt da was nicht. Aber diese Erkenntnis ist etwas, was uns auch ein Segen sein lässt für die Menschen um uns herum. Und das alles dient dazu, dass dem Herrn Jesus Ehre gebracht wird. Wenn wir das schon mal als Motiv unseres Lebens haben, ich möchte, dass der Herr Jesus durch mein Leben verherrlicht wird. Nicht, dass ich groß rauskomme und meine Wünsche erfüllt werden, sondern dass der Herr verherrlicht wird und zum Ziel kommt, dann ist schon ganz viel für unser geistliches Wachstum getan. Möge der Herr uns da Gnade schenken, dass wir wachsen und reifen ihm zur Ehre. Amen.